Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das steht im 1. Petrus 2. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Dieses Wort ist ein schöner Wegweiser in eine gute Richtung, in die Richtung zu Jesus, unserem Meister, der den Weg kennt, und wir folgen ihm. Wir vertrauen ihm, dass er uns auf gute Weide führt. In der Karwoche waren wir unterwegs im Gemeinschaftsraum auf einem Gebetsweg durch die Karwoche. Und wer wollte, der konnte an verschiedenen Stationen auch persönlich hinterher noch weiter beten. Diese Idee hat ihren Ursprung beim Kreuzweg Jesu, der uns aus dem Katholizismus überliefert ist. Aber viele zeichnen ihn nach. Wir kennen das aus dem Ostergarten. Wir kennen das von kleineren Geschichten, von größeren Geschichten, wo man versucht, für sich nachzuvollziehen, zum einen äußerlich, was hat Jesus da erlebt, welche Stationen waren das, und zum anderen, wofür steht das innerlich? Was will denn so ein Kreuzweg eigentlich? Ursprünglich genau das, was das Wort sagt. Der Weg Jesu von der Verurteilung beim Haus des Pilatus bis zum Endpunkt seiner Kreuzigung. Im 12. und 13. Jahrhundert, die Zeit der Kreuzzüge, entstand in Jerusalem ein Stationenweg vor den Wallfahrtskirchen, die sogenannte Via Dolorosa, das heißt die Straße der Schmerzen. Der Jerusalemer Kreuzweg hatte ursprünglich nur zwei Punkte, den Startpunkt bei Pilatus Haus und den Endpunkt, nämlich die Stätte der Kreuzigung und Grablegung in der Grabeskirche. Nach und nach entstanden weitere Stationen. Die biblische Überlieferung wurde mit einem Ort versehen. Verurteilung, Geißelung, Simon von Cyrene, die Kreuzigung. Teilweise wurden Legenden und fromme Geschichten eingewoben, die in den Apokryphen und den außerbiblischen Quellen katholischer Theologen zu finden sind. Dazu gehören unter anderem das dreifache Zusammenbrechen Jesu und die Gestalt der Veronika. Die heimkehrenden Kreuzritter legten zu Hause ebenfalls Kreuzwege an, oft in 1:1 Nachbildungen, damit die, die nicht nach Jerusalem pilgern konnten, auch die Gelegenheit hatten, den Leidensweg Jesu im Beschreiben und inneren Erleben des Kreuzweges nachzuempfinden. Von anfänglich 7 Stationen erweiterte sich die Zahl auf 14 und im Jahr 1731 wurde durch Papst Clemens XII. Das kanonisiert, also als römische Tradition, als römisch-katholische Tradition bindend festgelegt. Und das sind die 14 traditionellen Stationen. Die erste, Jesus wird zum Tod verurteilt, nachzulesen in Matthäus 27. Auch Matthäus 27, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Jesaja 53, Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Die Station wird in den Evangelien nicht explizit erwähnt. Dann in Lukas 2, Jesus begegnet seiner Mutter. Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen, nachzulesen in Matthäus 27. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch, Hinweise in Jesaja 52 und Psalm 27. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz, Klagelieder 3. In Lukas 23 begegnet Jesus den weinenden Frauen. In Klagelieder 3, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Matthäus 27, Jesus wird seiner Kleider beraubt, dann wird er ans Kreuz geschlagen und stirbt am Kreuz. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Und zuletzt, der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Künstler haben diese Stationen dargestellt, in Skulpturen, in Wort und Bild, in Liedern. Wenn ihr mal Zeit habt, googelt, ihr werdet auf große Reichtümer stoßen. Das Anliegen, wozu ist der Kreuzweg gut? Das ist eine doppelte Bewegung. Wir gehen mit Jesus seinen Leidensweg mit und erkennen gleichzeitig, dass er unseren Lebensweg mitgeht. Darin liegt mehr als Trost. Darin liegt das Verstehen dieser Welt als Gottes Welt. Dinge bekommen Sinn und werden in einen anderen Kontext gerückt. Wahrnehmung verändert sich, weitet sich. Offenbarung geschieht tatsächlich, wenn wir den Kreuzweg mitgehen. Wer schon gepilgert ist, mag das erlebt haben. Im Gehen, im Erleben, im Meditieren und schließlich im Beten offenbart sich Gott. Unsere Herzensaugen werden geöffnet für Gottes Gegenwart. Wir bestehen nicht nur aus Verstand und Denken, sondern als Menschen aus Fleisch und Blut mit allen unseren 7 Sinnen und dem Heiligen Geist in uns. Offenbarung ereignet sich in einem dialogischen, in einem Gesprächsgeschehen. Gott teilt sich mit. Es geht um Beziehung, um Kommunikation und um einen Prozess. Gott kommt uns in unserem Leben entgegen. Sein Heilsplan erlangt für uns neue, tiefe Relevanz. In einer Beschreibung heißt es, so begehen Christen den Kreuzweg auf eine Weise, als ob sie Christus in den Straßen Jerusalems folgen würden, indem sie an jeder Station meditierten und beteten, aber auch als Gott selber ihren eigenen Kreuzweg mitgeht. So lässt sich der eigene, mitunter leidvolle Lebensweg als eine Form der Christusnachfolge begreifen. Also denkt nicht, bei euch läuft alles schief, wenn ihr euch durchbeißen müsst, wenn ihr Leid erfahrt, auch wenn es langfristig ist. Versteht es als eure Form eurer Nachfolge. Christus geht mit. Zuerst habe ich darüber gearbeitet im harten Lockdown 2020, Ostern. Die Theologie des Kreuzes oder die Frage nach dem Leid oder die Frage nach dem Ursprung des Bösen oder die Frage nach Auserwählung und Heil oder je nach dem Deutungsansatz des Kreuzestodes Jesu lande ich bei einer anderen Fragestellung. Seit Tagen, so ging es mir 2020, ringe ich mit den Inhalten dieser Predigt und werde auch heute Abend damit nicht fertig werden, wie die Philosophen, Dichter und Denker aller Zeiten bis heute nicht fertig geworden sind. Ich habe tolle Bücher stehen und teilweise gelesen. Manches ist Hilfestellung, aber nie eine letzte Antwort. Auf jeden Fall wertvoll. Das Eintauchen in die theologische Arbeit, das ernsthafte Arbeiten und systematische Denken ist seltsam beruhigend. Ich trete in das Gespräch mit den Autoren ein. Jeder Absatz, den ich lese, reißt den nächsten Fragehorizont auf. Trotz oder gerade wegen Corona habe ich nicht genug Zeit, mich zu vertiefen. Aber große Lust dazu, ein inneres Drängen wächst in mir. Wer bist du, Herr? Wer bist du in mir? Wer bist du in und für meine Gemeinde? Heute ihr. Dr. Michael Kiskalt, 2020 noch Rektor der Theologischen Hochschule in Elztal, schreibt als ein Fazit seines Nachdenkens über das Wesen des Menschen: Wer mit offenen Augen sein Leben anschaut, seine Gedanken, seine Worte und Taten reflektiert, dem wird die Macht der Sünde bewusst. Wir versuchen, sie einzudämmen, aber wir werden sie nicht los. Der Mensch tut Böses, der Mensch erleidet Böses. Darum brauchen wir Erlösung von außen. Diese Erlösung geschieht dadurch, dass Gott in Christus in die Tiefen von Sünde und Schuld hinabsteigt, um dort deren Macht zu brechen. Darin liegt die unglaublich wichtige Bedeutung des Kreuzestodes Gottes in Christus. Ich fand eine eigene Notiz. Der Ort der Erlösung ist der Ort meiner Grenze. Erkenntnis meiner Ohnmacht, mich selber zu retten, Erkenntnis meines Versagens und meiner Schuld. Wenn ich diese Grenzerfahrung bejahe und sie als Bekenntnis vor Jesus ausspreche, wenn ich diese Erfahrung, ich kann mich nicht selber retten, in Demut annehme, dann kann dieser Ort der Grenzerfahrung genau der Ort meiner Erlösung werden. Und der Ort deiner Grenzerfahrung, dass du dir nicht selber helfen kannst, der Ort deiner Erlösung. Paulus formuliert das in 2. Korinther 5, 18 bis 21 als Versöhnung mit Gott. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ich höre jetzt also auf, Weltenrätsel zu lösen und tue das, was ich am liebsten tue. Ich lade euch ein, loszulassen und in den Frieden Gottes einzutreten, der bis auf den Grund unserer Seele reicht und umfassender ist als unser Denken. In Philipper 4, Vers 7 wird das in diesem Segenswort wunderbar formuliert. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken in die Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Und wenn ihr in innerer Not seid, dann schreit zu Gott um Hilfe. Dann schreit, dass er euch Hilfe sende. Und wie er das tut. Ich habe immer wieder mal erfahren, dass er es tut. Manchmal animiert er andere für mich zu beten. Ich habe mal nach so einem, ja, da war ich wirklich in einer Not, das war auch diese Corona-Phase. Man sitzt plötzlich alleine, isoliert am Schreibtisch, alles geht schriftlich zu den Menschen, höchstens noch das Telefon. Und es hat keine halbe Stunde gedauert, dann hatte ich zwei WhatsApps und einen Anruf mit Worten und Grüßen, die es im Kern trafen und mir war geholfen. Macht das genauso. Schreit zu Gott und er wird Hilfe senden. Und wenn er andere animiert zu beten, damit es euch besser geht und eure Seele wieder Fuß fassen kann. Jesus ist der Hirte deiner Seele. In Johannes 14, 27 sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Jesus erzählt uns also nicht, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Er weiß, in welcher Welt wir leben, in der er gelebt hat, die ihn das Leben gekostet hat. Aber er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt so nicht kennt. Und deshalb ist es keine Illusion und auch keine Weltflucht, wenn unser Herz in Jesus sich beruhigt, wenn Gottes Geist uns beruhigt und tröstet und Mut macht. Liebe Gemeinde, das gilt für jeden von euch, über Bildschirm oder hier. Du bist von Gott geliebt. Friede sei mit dir. Amen.